Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 2. Mai 2018. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und für die Sendung begrüße ich auch an dieser Stelle herzlich Helga Zeppler-Rusch. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Wunderbar. Also wir haben eine ganze Reihe von wirklich brisanten Dingen, unter anderem auch extrem positive. Aber bevor wir auf die eingehen, denke ich, macht es Sinn, am Ende, am Anfang dieser Sendung schon anzusprechen, was ja gerade den Weg durch die News sich gebahnt hat, nämlich diese in meinen Augen fast aberwitzige Präsentation von Netanyahu, welche Gefahr der Iran jetzt gerade darstellt und damit eben auch am Horizont sehr nah sich abzeichnen, die Gefahr, dass es dort wieder zu einem Krieg kommen, wenn ich das richtig lese. Wie ist deine Einschätzung, Helga?
Ja, es gab ja Militärschläge aller Voraussicht nach oder aller Einsicht nach von Israel gegen syrische Militäranlagen in der Nähe von Homs und Aleppo. Und dann hat Netanyahu zur besten Sendezeit im Fernsehen gesagt, man hätte Hunderttausende von Dokumenten, die von Mossad-Agenten aus dem Iran gestohlen oder abgekupfert worden sind, aus denen ganz klar hervorginge, dass der Iran ein geheimes Atomwaffenprogramm nach wie vor verfolge. Und das ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Also jetzt, nachdem sich in einigen Tagen das etwas gesetzt hat, hat die Internationale Atomenergiebehörde das absolut zurückgewiesen und gesagt, also das sei absolut falsch, sondern sie hätten die Mechanismen dort vor Ort, um sicher zu sein, dass der Iran absolut seit 2009 keinerlei Atomwaffenprogramme mehr verfolgt. Und es war ja auch so, dass also erstmal Trump natürlich voll und Pompeo voll darauf dann reagiert haben, ja, das sei also so, man hätte da Beweise für, während die sogenannte Außenministerin der EU, Mogherini, sehr vorsichtig reagierte und sagte, die einzige Institution, die das beurteilen könnte, wäre die Internationale Atomenergiebehörde und man hätte also keinerlei Anzeichen dafür, dass das stimmt. Also der Röttgen von der CDU hat sogar Netanyahu beschuldigt, er hätte ein bewusstes Täuschungsmanöver inszeniert. Und das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Also in dem Punkt muss ich ihm ausnahmsweise mal recht geben, weil natürlich die Absicht dahinter ist eine ganz andere. Am 12. Mai ist das Datum, wo der Trump entscheidet, ob er das Abkommen mit dem Iran über die Atomwaffen verlängert oder nicht. Und er hatte ja schon im Wahlkampf 2016 gesagt, er würde dieses Iran-Abkommen, also die, das, wo er auch die 5+1, also selbst Deutschland bei der Verhandlung eine ganz entscheidende Rolle gespielt hatte, als sehr schlechten Deal betrachten. Und das müsste also neu verhandelt werden. Und das ist natürlich vom Standpunkt des Iran eigentlich nicht akzeptabel. Auch neue Sanktionen werden da als extrem aggressive Handlungen betrachtet, weil es natürlich die iranische Wirtschaft wirklich im Mark treffen würde. Also das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, weil eigentlich alle westlichen Experten, zumindest in Europa, sich darüber im Einigen sind, dass, wenn jetzt dieses Iran-Atomabkommen neu verhandelt, das heißt de facto gekündigt würde, dass das also mit Sicherheit die Gefahr beinhaltet, dass gerade dann der Iran doch versuchen würde, Atomwaffen zu entwickeln. Nun ist das aber alles auf dem Theater, auf der Bühne, und in Wirklichkeit sind die Strippenzieher wie üblich wieder ganz andere. Also ein Punkt ist natürlich, dass Netanyahu und verschiedene seiner Minister auch gesagt haben, dass sie die Präsenz des Irans in Syrien nicht akzeptieren werden, sondern dass der Iran sich vollkommen aus Syrien zurückziehen müsste. Nun, also in Israel selber gibt es massive Opposition. Also der ehemalige nationale Sicherheitsberater Professor Arad hat also gesagt, es wäre nichts Neues von Netanyahu da vorgestellt worden. Und ein ehemaliger hochrangiger Mossad-Offizieller hat Netanyahu beschuldigt, er würde das Leben von vielen Mossad-Agenten in Gefahr bringen. Also da ist keineswegs eine einheitliche Stimmung da. Aber die Gefahr, dass es doch zu einem Militär Auseinandersetzung kommt zwischen dem Iran und Israel, ist also absolut hoch. Und man kann sich sehr leicht vorstellen, wie ein solcher Konflikt dann wirklich sehr schnell Russland und den Westen involvieren würde, weil man mit Sicherheit davon ausgehen muss, dass Putin nicht akzeptieren wird, dass das, was er in 2,5 Jahren in Syrien erreicht hat, durch die russische Militärintervention, durch solche israelischen Attacken da zunichte gemacht wird. Und wenn da auch nur ein russischer Soldat oder israelischer Mensch stirbt, ist also die Gefahr der Eskalation also riesengroß. Und aus dem Stellvertreterkrieg im Nahen Osten könnte dann wirklich der große Krieg werden. Also das ist hochgefährlich. Und man kann also wirklich nur sagen, es geht nicht um die Stellvertreter, sondern wie üblich, es geht immer darum, dass es eigentlich der Kampf ist des alten Paradigmas gegen das neue Paradigma. Das alte Paradigma ist die geopolitische Fraktion des Westens. Das neue Paradigma sind die Staaten, die mit der neuen Seidenstraße kooperieren. Und letztlich geht es um eine Konfrontation mit Russland und China. Und es ist ja auch, der Kontrast könnte nicht deutlicher sein, während die Leute, die praktisch diesem Militärschlag zugestimmt haben, jetzt von der Seite der USA, Großbritannien und Frankreich am 14. April, was ja von Frau Merkel, von von der Leyen, von Maas absolut als angemessen und notwendig betrachtet wurde, obwohl es eine klare völkerrechtliche Verletzung der UN-Charta ist und des Völkerrechts. Und die haben dann praktisch sofort gesagt, ja, jetzt müssen wir quasi den Wiederaufbau von Syrien diskutieren. Aber natürlich wollen die nur da Wiederaufbau machen, wo Assad das Territorium nicht kontrolliert, obwohl natürlich die EU eigentlich überhaupt nichts da zu suchen hat und eigentlich auch gar keine Position hat. Während der chinesische Gesandte, also Sondergesandte für Syrien, hat also gesagt, China werde eine ganz wichtige Rolle spielen beim Wiederaufbau von Syriens und hat dann alle Nachbarn eingeladen, da mitzumachen, weil das eben so eine Riesenaufgabe sei. Also das ist auch eine Riesenaufgabe. Es sind also Zahlen genannt von mindestens 260 Milliarden, um auch nur die Bedingungen wiederherzustellen, wie sie vor dem Ausbruch des Krieges da waren. Also was da auf dem Rücken der syrischen Bevölkerung und der anderen Völker ausgetragen wird, ist wirklich also eine Schande, die zum Himmel schreit. Aber wie gesagt, es geht nicht um die Völker, die werden nur benutzt als Schachbrettfiguren für das große Spiel, was eigentlich gegen Russland und China geht.
Ja, ich kann auch sehr empfehlen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, unter dem Video finden Sie auch den Link zu dem Artikel, den Frau Zeppler-Rusch geschrieben hat. Deutsche Regierung auf der schiefen Bahn, Blankoscheck zum Bruch des Völkerrechts, der auch den Link enthält zu der Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Was ich finde, es ist ein kurzes Dokument, es ist absolut lesenswert, weil einen das nämlich nochmal ein bisschen tariert und erdet. Ich sag mal, bevor hier die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, dass irgendwo ein Diktator sein Volk abschlachtet und jetzt können wir nicht mehr länger zuschauen. Ich finde das sehr wichtig, dass da der Punkt gemacht wird, dass völkerrechtlich nach dem Zweiten Weltkrieg festgemacht worden ist, dass solche Strafaktionen nicht gültig sind. Die sind also an sich auch ein Bruch des Völkerrechts, wie du gerade sagtest, Helga. Kommen wir damit aber mal ganz kurz auf das ganze Gegenteil. Du hast ja eben schon angesprochen, das Timing wiederum in diesem Fall mit Netanyahu und seiner Medienshow, die er da gemacht hat, dass das eben direkt darauf abzielt, den US-Präsidenten zu beeinflussen, der ja in dieser Frage irgendwo die Größe ist, die vom Empire versucht wird, entweder auszuschalten, also aus dem Amt zu heben oder eben auf deren Seite zu ziehen. Das haben wir in den letzten Jahren mehrfach sehr, sehr klar gesehen und dokumentiert. Aber ein anderer, eine andere heiße Lage, bei der zeitweilig auch nicht ganz klar war, welche Rolle er da spielen wird und wo es jetzt aber ganz gut aussieht, bezieht sich auf Nord- und Südkorea, wo es ja Ende letzter Woche zum ersten Mal seit dem Koreakrieg zu Treffen gekommen ist, der beiden Staatschefs. Das würde ich dich gerne bitten, mal darzustellen und auch deine Einschätzung dazu, ob der Sache eigentlich zu trauen ist.
Also, was die beiden Koreas angeht, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Also es war schon ein historischer Gipfel zwischen Kim Jong-un und Moon Jae-in. Und die haben sich ja da an der entmilitarisierten Grenze, also an der Zone da getroffen und sind dann jeweils einen Schritt in das andere Territorium und zurück gegangen. Und also es gab dann einen Gipfel und eine Abschlussfeier und es wurde also dort ein volles Programm für die, ja, eigentlich die friedliche Wiedervereinigung, Friedensvertrag beschlossen. Und Moon Jae-in hat also bei diesem Treffen seinem nordkoreanischen Counterpart, also seinem Gegenüber da, eine Broschüre übergeben und auch einen USB-Stick mit einem vollen Entwicklungsprogramm für den Aufbau von Nordkorea. Und das beinhaltet also unter anderem Eisenbahnbau entlang der südlichen Grenze, die dann mit der chinesischen Seidenstraße verbunden wäre, und entlang der nördlichen Route, was dann mit der transsibirischen Eisenbahn verbunden wird. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung. Es ist ja sehr bald der Gipfel zwischen Kim Jong-un und Trump geplant. Trump hat also seine Tweets losgelassen und hat gesagt, er sieht das also auch als sehr optimistisch und positiv, dass das da zum großen Erfolg wird. Und Kim Jong-un hat seinerseits gesagt, er möchte gerne auch mit Abe in Japan einen Gipfel haben. Moon hat daraufhin angeboten, dass er eine Vermittlerrolle zwischen Nordkorea und Japan übernehmen könnte und damit natürlich die Perspektive wirklich ganz direkt jetzt auf der Tagesordnung ist, diesen Konflikt friedlich beizulegen. Heute ist zum Beispiel der chinesische Außenminister Wang Yi und morgen auch in Nordkorea. Und man sieht also sehr deutlich, dass da eine ganz positive Rolle gespielt wurde von China, auch Russland im Hintergrund und natürlich auch Trump, weil der Pompeo war in Nordkorea, hat sich im Vorfeld mit Kim Jong-un getroffen und hat wohl gesagt, ja, also das ist ein ganz positives Treffen gewesen. Und Trump hat dann in der Folgezeit auch extrem respektvoll von Kim Jong-un gesprochen. Also nicht mehr die polemische Sprache, die noch vor einigen Monaten da gang und gäbe war, sondern das ist eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also natürlich, das große Risiko ist, wenn jetzt die Sache mit dem Iran-Deal schief geht, am 12. Oder der Deal gecancelt wird, dann ist natürlich die ganz große Gefahr, die ich sehe, ich weiß nicht, ob das von allen so geteilt wird, aber die ich sehe, wäre, dass dann Kim Jong-un, der ja auch Sicherheitsgarantien haben will, die Trump eigentlich versprochen hat, dass dann das vielleicht doch nicht klappt, weil er dann sagt, ja, wenn die USA nicht zuverlässig sind und ihre Abkommen wieder auflösen, dann ist natürlich die alte Gefahr, dass es ihm genauso gehen könnte wie Saddam Hussein und Gaddafi. Das war ja der Grund, warum er an diesem Atomprogramm so, an diesen Raketentests und Atomtests so viel Nachdruck draufgelegt hat, weil genau diese Furcht eben war. Also da ist schon ein innerer Zusammenhang und deshalb, also natürlich, wenn man die beiden Koreas an sich anschaut und auch die Nachbarn, ist es sehr positiv. Aber wie gesagt, mit dem Kaviat, dass die geopolitische Fraktion natürlich alles tun wird, um genau sowas zu verhindern.
Ja, du hattest schon angesprochen, Russland, dass sich ja durchaus bewusst ist, dass sie zur Zielscheibe gemacht werden, dass also die Konfrontation gesucht wird, dass überall ja die Dämonisierung sowohl Putins, aber auch Russlands darüber hinaus ja in vollem Gange ist. Und wir hatten ja in der Sendung vor 2 Wochen, glaube ich, darauf hingewiesen, dass die teilweise da wirklich gute und sinnvolle Flanken schlagen, indem sie mal aufzeigen, wer historisch eigentlich welche Rolle spielt, so im eurasischen Raum. Jetzt sieht es aber so aus, als ob diejenigen, die ständig sagen, schaut, Russland rüstet auf, überall rücken russische Bataillone und Panzergruppen und so weiter an die Grenzen, dass denen scheinbar so ein bisschen die Luft rausgenommen wird, denn so erstmal so riesig sind die russischen Militärausgaben gar nicht und dann sind sie auch nicht mal gestiegen, sondern geschrumpft. Ist das richtig?
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Russland hat im letzten Jahr seine Militärausgaben um 20% reduziert und die liegen jetzt nur noch bei 66,3 Milliarden. Und das sind gerade mal 6 oder 7% der gesamten Militärausgaben der NATO und weniger als 10% des Militärbudgets der USA. Und offensichtlich hat Putin nicht auf Quantität gesetzt, sondern auf Qualität, weil, wie in seiner Rede am 1. März ja dargelegt wurde, Russland inzwischen über Waffensysteme verfolgt, wo es dem Westen voraus ist, eben diese nuklear angetriebene Marschflugzeug und Unterwasserdrohnen und die nicht ballistisch fliegende Langstreckenrakete, die also quasi extrem manövrierfähig ist und die deshalb das gesamte Raketenabwehrsystem der USA obsolet gemacht hat. Also man darf aus dieser Reduzierung der Militärausgaben also keineswegs schließen, dass Russland geschwächt wäre, sondern einfach, dass es eben nur das macht, was notwendig ist, um die Sicherheit Russlands zu rechtfertigen. Aber wie gesagt, das spricht total gegen diese Manie oder diesen Hype über die angeblichen russischen Aggressionen überall, sondern also wie gesagt 6 bis 7% der Ausgaben der NATO. Das sollten die Leute mal erst zur Kenntnis nehmen.
Und wie es mit vielen anderen Dingen so ist, deswegen nenne ich das öfter mal so die eine mediale Sau durchs Dorf zu treiben. Eine ganze Weile hat die Medien ja beschäftigt die Situation in der Ukraine. Und ich muss leider sagen, dass in wirklich wesentlichen Bereichen wir fast die einzigen waren, die da in Wort und Schrift sich überhaupt noch öffentlich oder mit der Absicht, ja, das öffentlich zu machen, in Deutschland zu Wort melden. Denn was dort momentan passiert, ist eigentlich viel eher besorgniserregend, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommen kann zwischen der Ukraine und Russland, als das, was die Russland-Hasser hier immer sagen, dass also Putin sich da den Donbass und dann mit Transnistrien und dann die baltischen Staaten in die ganze Ukraine einverleiben will, was einfach nicht stimmt. Wie schätzt du das momentan ein? Das wäre gut, das mal kurz darzustellen, in so kurz wie es halt geht, was sich dort eigentlich gerade abspielt in der Ukraine.
Ja, das ist hochgefährlich. Poroschenko hat also gestern angekündigt, dass die gesamten Militär- und Sicherheitskräfte zusammengelegt werden, also die Armee, die Nationalgarde, die nationale Polizei. Und natürlich ist die berüchtigte Azov-Brigade oder Azov-Bataillon längst in die generelle Armee integriert worden, um damit quasi zu verhindern, dass Zahlungen aus den USA eingestellt würden. Es gibt ja da 50 Kongressabgeordnete, die quasi sich dafür einsetzen, dass die Nazis in der Ukraine nicht länger unterstützt werden. Und das hat Poroschenko eben dadurch umgangen, dass man die einfach dann in die allgemeine Armee integriert. Aber die Ankündigung, den Donbass jetzt mit militärischen Mitteln in die Ukraine wieder zu integrieren, das hat in der Tat ein riesiges Gefahrpotenzial. Und es bestätigt einfach nur das, was der Putin mal vor schon einem Jahr oder so gesagt hat, dass die Leute im Westen, die auf Regime Change, also Regierungswechsel in Russland hinarbeiten, dass wenn es die Ukraine nicht geben würde, dass man dann irgendwas anderes erfindet. Und ich möchte also nur noch mal darauf hinweisen, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen all diesen Manövern. Also Trump hatte im Wahlkampf versprochen, dass er das Verhältnis zu Russland verbessern will. Und er hat dann, nachdem er im Amt war, eben seinen antichinesischen Kurs nicht aufrechterhalten, sondern er hat eine eigentlich sehr solide Freundschaft mit Xi Jinping begonnen, die inzwischen auch schon einige Phasen erlebt hat. Also vom Standpunkt der Geopolitik, die die Welt beherrschen wollen, indem sie immer aufgeteilt und gegeneinander ausgespielt wird, war das eine absolute Katastrophe. Und die erste Phase war Russiagate, also dass angeblich Trump mit eine Kollusion gehabt hätte mit Russland, um ins Weiße Haus zu kommen. Das ist ja nun vollkommen aus dem Fenster, also vollkommen widerlegt durch eine Untersuchung des Kongresses. Dann die nächste Phase derselben Operation war das angebliche Attentat auf die Skripals durch Russland. Das ist auch weg. Also die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sakharova, hat gerade sehr polemisch gesagt, ja, die ganze Affäre ist vollkommen aus den britischen Medien verschwunden. Da liest man kein Wort mehr drüber, dass aber Russland selber seine Untersuchungen da weitermacht. Und deshalb wird man sehr bald was über diesen Fall hören, allerdings von Russland. Dann die nächste Phase, als die Skripal-Affäre nirgendwo hinging, war eben dieser angebliche Chemiewaffenangriff durch Assad auf angeblich seine eigene Bevölkerung. Das ist auch geplatzt, weil letztlich die OPCW keinerlei Spuren für ein Giftgas, einen Chemiewaffenangriff überhaupt gefunden hat, obwohl natürlich Merkel sich da sofort aus dem Fenster gehängt hat und die Sache unterstützt hat, obwohl es völkerrechtlich ein Bruch mit dem Völkerrecht war. Und nachdem das jetzt nichts quasi erbracht hat, ist die nächste Phase eben diese Netanyahu-Operation gegen Iran, wobei man immer den britischen Einfluss in Israel im Kopf haben muss. Und jetzt eben als nächste Phase die Eskalation der Ukraine. Also da ist ein innerer Zusammenhang zwischen all diesen Operationen. Und das Ziel ist, Trump wegzukriegen auf die eine oder andere Weise und letztlich eine Eindämmung von China und Russland. Und das ist ein ganz hochgefährliches Spiel und beinhaltet wirklich die Gefahr, dass das irgendwann aus dem Ruder läuft. Weil ob Russland nochmal so rational und verhalten reagiert wie bei den jüngsten Militärschlägen gegen Syrien. Und was passiert, wenn es wirklich zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran kommt und die ganze Lage in Syrien davon beeinflusst wird? Oder natürlich jetzt mit der Ukraine, also dass wir sitzen wirklich auf einem Pulverfass, solange eben diese Stellvertreterkriege und Manipulationen da passieren.
Werfen wir doch kurz noch mal einen Blick darauf, denn das ist eine Sache, die tatsächlich nicht so auffällt. Immer wenn ein Thema lange Zeit sehr heiß behandelt wird und dann auf einmal verschwindet und man quasi kaum noch was darüber hört, oder wenn ich so rumgucke, die Schlagzeilen, die man dann findet über den Sonderermittler Robert Mueller in den USA, die etwas, sagen wir mal, etwas weniger enthusiastisch klingen, und man merkt so ein bisschen, da wird versucht, das irgendwie, dem irgendwie nochmal Leben einzuhauchen in so verschiedenen deutschsprachigen Nachrichtenforen. Ganz so ist es allerdings tatsächlich ja scheinbar nicht. Und jetzt, wenn ich richtig gelesen habe, ist die ganze Mueller-Operation entweder nicht mal mehr in der Lage, die eigenen Dokumente geheim zu halten, oder es gibt auch Leute, die dort drin die Nase voll haben und schon Dokumente an Zeitungen geleakt haben, die Fragen bezüglich, drauf hatten, die der Mueller eigentlich dem Trump stellen wollte. Was läuft da gerade ab in den USA?
Ja, wie gesagt, Russiagate ist quasi absolut gestorben. Das hat nichts gebracht, sondern im Gegenteil, jetzt ist der Kongress, also das Repräsentantenhaus und der Senat dabei, kriminelle Untersuchungen zu machen, der Rädelsführer, die Kollusion mit der britischen Regierung und MI6 gemacht haben. Und da kann es also durchaus noch zu Überraschungen kommen. Und eigentlich, was der Müller jetzt macht, oder Maller, wie auch immer, ist ja eigentlich, das hat mit der ursprünglichen, dem ursprünglichen Grund, warum er überhaupt als Sonderermittler eingesetzt worden ist, gar nichts mehr zu tun, sondern das ist jetzt eine reine Phishing Expedition, wie man im Englischen sagt, also ein Versuch irgendwie das Netz auszuwerfen und in der Hoffnung, dass man da irgendwas rausfischt. Die 50 Fragen beziehen sich alle auf Sachen. Wann hast du mit dem und dem gesprochen? Was hat der und der gesagt? Was war der Inhalt der Diskussion? Also alles solche absoluten ominösen Fragen. Die beiden Vertreter der FIPS, Ray McGovern und Bill Binney, haben da ganz gut einen Artikel drüber gehabt in Consortium News, wo sie eben sagen, dass die Antworten für alle diese 50 Fragen dem NSA natürlich längst bekannt sind, weil der alles abhört. Und dass das Ziel davon offensichtlich ist, dass der Trump in seiner, sagen wir mal, temperamentvollen Weise dann einfach Sachen sagt, die nicht ganz genau stimmen und dass man damit versucht, ihn irgendwie zu Fall zu bringen. Aber das ist im Grunde eine Desperado-Operation, weil, wie gesagt, die ganze Operation über die angebliche Kollusion mit Russland, die ist eben, die hat eben nichts erbracht. Was der Müller mit Maller jetzt macht, eben irgendwas zu versuchen mit Pornostars oder irgendwelchen anderen Sachen, die nichts mit der Trump-Kampagne zu tun haben, also etwa Geschäftsbedingungen von Manafort, die Jahre zurückliegen, also lange bevor Trump überhaupt sich um das Präsidentschaftsamt gekümmert hat. Das ist eigentlich eine Desperado-Operation, zeigt aber, dass diese Leute einfach nicht aufgeben wollen. Und naja, wie gesagt, jetzt ist die Frage der Zeit, ob der Kongress schnell genug diese kriminellen Untersuchungen verfolgt, um diesem ganzen Spuk da ein Ende zu bereiten.
Ja, man muss auch wirklich dran denken, wenn du das als so Phishing Expedition bezeichnest. Ich finde das auch ein ganz gutes Wort, denn in den USA ist es ja so, und das ist wahrscheinlich hier ähnlich, dass es irgendwo immer irgendwas gibt, wo man unabsichtlich aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Gesetze gebrochen hat, und wenn es ein Ticket wegen Falschparken war und so weiter. Also es gibt immer irgendwo Dinge, die dann sozusagen verwandt werden können, nach denen da jetzt gefischt wird. Der Kontext, in dem all dies aber stattfindet, auf den du ja auch immer wieder hingewiesen hast, eines sehr problematisch aufgeblasenen Finanzsystems, der besteht ja nach wie vor. Und ich bin auch ganz froh, vor etwa, ich glaube schon 4-5 Monaten gab es die Ankündigung von der Buchautorin Naomi Prince, dass ein neues Buch veröffentlicht werden würde im Mai. Jetzt ist es soweit und es heißt interessanterweise Kollusion, aber es dreht sich um was ganz anderes. Du weißt wahrscheinlich mehr, Helga.
Ja, Kollusion, wie die Zentralbanken die Welt im Griff haben oder manipuliert haben. Und wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vorankündigung. Ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, aber ich kenne natürlich die Arbeiten von Naomi Prince. Und die ist ja eine ehemalige Investmentbankerin, die ausgestiegen ist aus diesem Geschäft, weil sie es absolut moralisch nicht mehr vertreten konnte. Und die beschreibt eben da, wie die Banken, vor allen Dingen die Zentralbanken seit 2008 durch die Politik von Quantitative Easing, Geldpumpen, quasi diese ganze Dramatik noch verschärft haben, weil die Firmen ihre eigenen Aktien aufgekauft haben, die Verschuldung riesengroß ist in allen möglichen Kategorien und insgesamt alle Parameter um 40% schlechter aussehen als 2008. Und sie sagt, der nächste Crash steht bevor. Es ist also schwierig, den genauen Zeitpunkt festzustellen, aber der kommt mit absoluter Sicherheit. Es sei denn, es wird Glass-Steagall Trennbankensystem eingeführt. Und natürlich würde ich jetzt mal dazufügen, ist das nicht genug, sondern man braucht die gesamten 4 Gesetze, die mein Mann entwickelt hat, um diese Krise zu überwinden. Aber die große Gefahr ist natürlich, dass so ein Crash auch inszeniert werden könnte, um praktisch Trump damit den Teppich unter den Füßen wegzuziehen und die Neocons wieder ins Amt zu bringen. Also da sehe ich eine ganz große Gefahrenlage. Und deshalb ist natürlich das, was auch andere, zum Beispiel der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der US-Banken-Einlagenversicherung FDIC, Thomas Hoenig, und die ehemalige Vorsitzende des FDIC, Sheila Bair, die haben also auch gerade vor einem neuen Crash gewarnt und auch, dass die Veränderungen, die in der Federal Reserve im Augenblick vorgenommen wurden, eben die Notwendigkeit der Banken, Eigenkapital zu haben, noch runtergesetzt haben und auch die Deregulierung noch weiter ausgeweitet haben, dass das die Risiken im Bankensystem nur noch vergrößert hat. Also das macht umso notwendiger, dass Sie, unsere Zuschauer, also Sie, die uns jetzt zuhören und zuschauen, wirklich mithelfen, die vier Gesetze von Lyndon LaRouche überall in Europa, in Amerika, eigentlich global auf die Tagesordnung zu bringen, nämlich die Einführung von Glass-Steagall, dem Trennbankensystem, eine Nationalbank in der Tradition der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Kreditsystem, was billige langfristige Kredite für Investitionen in die Realwirtschaft zur Verfügung stellt und natürlich ein Crash-Programm, um die Produktivität der Wirtschaft zu erhöhen. Das heißt, ein Crash-Programm für die Kernfusion, für internationale Raumfahrtkooperation und natürlich dann die Zusammenarbeit mit der neuen Seidenstraße. Ohne dieses Gesamtpaket ist das Problem nicht in den Griff zu kriegen. Und das ist zugleich auch die beste Weise, wie man die geopolitischen Manipulationen überwinden würde. Weil in dem Augenblick, wo die Staaten und Nationen im gegenseitigen Interesse zusammenarbeiten, ist natürlich die Möglichkeit, immer wieder die eine gegen die andere Fraktion da auszuspielen, ein für alle Male überkommen. Deshalb, man muss wirklich dieses Gesamtpaket als Lösung einsetzen und nur so ist das Problem der strategischen Krise der Gegenwart zu lösen.
Ich kann Ihnen allen auch nur empfehlen, machen Sie sich mal vertraut mit dieser Schrift von Lyndon LaRouche. Sie finden den Link ebenfalls unter dem Video, das zu der Schrift die vier Gesetze von 2014. Ich denke aber, Helga, dass es angemessen ist, trotz der Gefahr und trotz des Gefahrenpotenzials, das wir hier besprochen haben, das in der Welt besteht, dass wir diese Sendung auf einer positiveren Note schließen, nämlich nochmal zurückkehrend auf diese wunderbare Dynamik, die sich mit der Seidenstraßenpolitik Chinas seit 2013 entfaltet und die ja auch stückchenweise einige der europäischen Länder überzeugt hat. Aber ich denke, was vielleicht sogar noch wichtiger ist im größeren Kontext, eben Länder zusammenbringt, die ja, also auch bis vor kurzem noch unter großen Schwierigkeiten untereinander zu leiden hatten, nämlich Indien und China. Was kannst du unseren Zuhörern dazu sagen?
Ja, also ich bin eigentlich darüber mit am allerbegeistertsten, weil das war natürlich bisher eine der großen Fragezeichen in Bezug auf die neue Seidenstraße. Und zwar gab es jetzt einen Gipfel zwischen Präsident Xi Jinping und Premierminister Modi in Wuhan in China. Zwei Tage lang haben die in 6 verschiedenen Zusammenkünften da vieles diskutiert. Und ich meine, es ist ja so, dass China und Indien zusammen 2,6 Milliarden Menschen haben und 40% der Weltbevölkerung darstellen. Und wenn die beiden sich annähern, dann ist das super wichtig für die Zukunft der Menschheit insgesamt. Und genau das haben sie getan. Also Indien hat jetzt noch nicht die neue Seidenstraße unterstützt. Allerdings voll unterstützt Indien den Korridor China-Nepal-Indien. Das ist also sehr wichtig. Indien nennt das alles Connectivity. Das ist auch nicht schlimm, weil eigentlich Connectivity heißt, die Staaten durch Infrastruktur besser zu verbinden. Und ob man das jetzt Seidenstraße nennt oder Belt and Road oder Connectivity, ist eigentlich ziemlich egal. Es läuft auf dasselbe hinaus. Und der wunde Punkt ist natürlich der Korridor von China nach Pakistan, den Indien nicht unterstützt, aber das ist der riesengroße Durchbruch, dass beide, Xi und Modi, quasi beschlossen haben, gemeinsam Projekte in Afghanistan zu entwickeln. Und das ist natürlich der Weg, wie man diesen Indien-Pakistan-Konflikt ausflankieren kann. Also erstmal ist Afghanistan ein großes Sicherheitsbedenken von China, natürlich wegen der ganzen Situation mit Xinjiang und Terrorismus und Drogen, aber natürlich auch von Indien, weil es quasi der Hinterhof ist von Indien. Und die wollen jetzt gemeinsam die Eisenbahn entwickeln von Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Iran, China. Und damit wird eigentlich auch die neue Seidenstraße in Afghanistan ausgeweitet. Und das war ja der Appell, den die afghanische Regierung vor ein paar Monaten an Russland, China, Indien gerichtet hat, dass der Wiederaufbau und überhaupt die Beruhigung von Afghanistan nur möglich ist, wenn die neue Seidenstraße quasi zur wirtschaftlichen Plattform in Afghanistan wird. Und wenn China und Indien jetzt gemeinsam in Afghanistan diese Sachen aufgreifen und entwickeln, dann ist das ein riesen, riesen Schritt nach vorn. Und ich bin also wirklich darüber extrem froh, weil das ist einer der Grundkonflikte, die also über das Schicksal der Menschheit mehr Gewicht haben als vieles von dem, was man im atlantischen Raum sich so vorstellt. Weil es sind immerhin die beiden ältesten kontinuierlichen Kulturen. Beide haben eine Geschichte von über 5000 Jahren und viele Berührungspunkte über die Jahrhunderte gab es also ganz wichtige Austausch. Und also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Also ich denke mal auch jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auch sehr wichtig ist die Tatsache, dass die österreichische Regierung angekündigt hat, dass sie in Europa die Führung übernehmen wollen, was die Politik Europas gegenüber der neuen Seidenstraße betrifft. Und also ich denke mal, dass von daher nur Positives von Österreich über die Grenze nach Bayern und darüber hinaus bei uns hereinwehen wird. Und deshalb begrüße ich das also sehr, weil wir brauchen wirklich ein Gegengewicht in Deutschland gegen diesen geopolitischen Wahnsinn. Und der liegt ganz einwandfrei in der Kooperation mit Russland und China und in der gemeinsamen wirtschaftlichen Entwicklung, zum Beispiel von Syrien. Und zwar nicht so, wie das diskutiert wurde. Also nur die Regionen, die nicht von Assad kontrolliert werden, sondern im Gegenteil. Deutschland sollte mit China gemeinsam Syrien entwickeln, den Jemen wieder aufbauen, Irak, Afghanistan, Afrika. Wir hätten so viele gemeinsame Aufgaben. Und das müssen wir auf die Tagesordnung setzen. Und deshalb nochmal mein dringender Appell, bleiben Sie in so einer historischen Situation nicht als Zaungast und gucken alles bloß zu, sondern werden Sie mit uns aktiv, um die Geschichte in eine positive Richtung zu bringen.
Vielen, vielen Dank, Helga, dass du Zeit hattest diese Woche. Vielen Dank auch an die Zuschauer und Zuhörer. Und dann bis relativ bald in der nächsten Woche.
Ja, tschüss.